Ja, vielen Dank für die schönen Lieder, die uns mit reingenommen haben in diese Karwoche, die schon einen Schritt vorausgegangen sind, ein paar Tage später. Aber jetzt wollen wir wieder zurückkehren von Karfreitag zum Palmsonntag und wollen über den Einzug Jesu nach Jerusalem nachdenken. Aber ich bete zu Beginn. Danke, Herr, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Danke, dass so viele Geschichten überliefert sind, wo wir dich erleben, wo wir dich sehen und wo wir Schlüsse ziehen können, auch darauf, wie du heute zu uns bist. Herr, du bist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Und so wollen wir offene Ohren haben, das, wofür du, ja, was du vorbereitet hast für uns, was du uns sagen möchtest. Amen. Ja, ich hoffe, dass alle wissen, was das für ein Bild ist, dass kein einziger hier ist, der das noch nicht gesehen hat. Das ist die zweite Station, also die erste Station eigentlich in unserem Ostergarten, der heute noch geöffnet hat, das letzte Mal. Das Wetter ist so furchtbar, dass irgendwie keiner so richtig Lust hat, in den Ostergarten zu gehen. Gestern hatte ich zwei Führungen, wo jeweils nur zwei Personen da waren. War ich erst ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite mit zwei Leuten kann man das Ganze echt noch persönlicher und noch intensiver gestalten. Deswegen war es echt toll, auch das zu erleben. Also wer noch nicht da war, heute ist ohne Anmeldung, aber die Annette wird am Ende, glaube ich, noch mal was dazu sagen. Also Palmsonntag. Und ich lese einfach die Geschichte vor und könnt mitlesen oder einfach nur so auf euch wirken lassen. Einzug in Jerusalem kommt in allen vier Evangelien vor und ich lese nach Matthäus 21, 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, was ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Das ist die Geschichte vom Einzug in Jerusalem. Und ich möchte sie nochmal lesen mit ein paar kurzen Einschüben. Also als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Jerusalem, das war ganz klar, diese Geschichte. Jesus war ja öfter in Jerusalem, aber diese Geschichte geht Jesus nach Jerusalem, um dort zu sterben. Das ist ganz klar. Wenn da Jerusalem steht, in diesem Zusammenhang, Jesus geht dorthin, um zu sterben. Und jetzt ist er da angekommen, da in Bethphage am Ölberg, das ist in der Nähe von Jerusalem, und das ist ein Ort, wo Jesus ja oft war. Da waren Freunde von ihm, da waren Maria und Martha und Lazarus und viele andere Freunde, bei denen er oft eingekehrt war, wenn er eben in Jerusalem war. Also das ist kein unbekannter Ort, sondern da hatte er eine Menge Kumpels und Freunde, Freundinnen, mit denen er viel Zeit verbracht hatte. Und jetzt geht eben Jesus zu seinen Jüngern und sagt: Ihnen geht in das Dorf, das vor euch liegt, zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht der Herr bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Das finde ich jetzt sehr interessant, dieses Wort Herr, der Herr bedarf ihrer, da steht im Griechischen das Wort Kyrios. Und wer schon ein paar Mal eine Predigt gehört hat, der ist bestimmt schon mal über dieses Wort Kyrios gestolpert. Das ist ein wichtiges Wort. Das ist der oberste Herrscher. Das war das Wort, das eigentlich für den römischen Kaiser vorbehalten war. Er war der Kyrios. Und jetzt sagt Jesus von sich, der Herr bedarf ihrer, der Kyrios bedarf ihrer. Also Jesus scheint auch unter diesem Namen bekannt gewesen sein, nämlich er sagt, wenn euch jemand fragt, dann sagt er, Kyrios bedarf ihrer, da wissen die Leute schon Bescheid, da wissen sie schon, um wen es geht und dann ist alles in Ordnung, da geben die das euch. Und so ist es dann eben auch und ich denke, es sind zwei Gründe, warum das funktioniert. Also Jesus sieht ja die Situation voraus, Jesus als Prophet sieht die Situation voraus, die Jünger werden dann tatsächlich angesprochen, bekommen die Tiere. Ich glaube, die Leute sind auf der einen Seite übernatürlich vorbereitet, deswegen geben sie es. Ein anderer Grund könnte sein, das waren auch Leute, die eben Jesus kannten, die Jesus schon begegnet waren, wussten, aha, das ist Jesus, da ist unser Esel in guten Händen, kein Problem, den geben wir gerne weiter. Und dann geht es eben weiter, das geschah eben, damit erfüllt wird, was durch den Propheten gesagt ist, nämlich Sacharja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Matthäus schreibt sein Evangelium für Juden. Und für Juden war es ganz besonders wichtig, dass das, was sie an Jesus sehen, dass das seine Herleitung hat aus den Prophetien im Alten Testament. Und deswegen sind ganz viele solche Verweise vor allem bei Matthäus zu finden. Nicht immer so viele bei den anderen Evangelisten. Aber es zeigt eben, dass Jesus, das, was er getan hat, nicht vom Himmel gefallen ist, dass es kein Zufall war, sondern alles im Alten Testament vorausgesagt wurde. Und dann geht die Geschichte eben weiter. Die Jünger tun alles, was Jesus befohlen hatte. Dann kommen sie mit dem Esel und die Menschen laufen eben vor Jesus her und hinter Jesus her. Und dann rufen sie eben, Hosianna, Hosianna. Und das hat Gerhard ja vorhin schon vorgelesen, wobei ich jetzt eine andere Deutung habe. Also es ist zwar richtig, dass der Wortlaut Hosianna bedeutet, Herr, hilf, gib doch Heil, Herr, hilf uns. Aber dass in den jüdischen Festen das einfach nur ein allgemeiner Jubelruf war. Also nicht mehr so sehr mit dieser Bedeutung, Herr, hilf, sondern einfach, weil das Wort auch einfach so schön ist und so schön klingt, gut über die Lippen geht, einfach nur ein allgemeiner Lobesruf, Ausdruck der Freude, ohne die ursprüngliche Bedeutung. Aber sie sagen eben hier, Hosianna, der da kommt im Namen des Herrn, der Sohn Davids. Und der Sohn Davids, ganz klar, ist der Messias. Das Volk weiß, auf der einen Seite, es kommt der Messias, aber dann unten steht er nochmal. Da fragen eben doch einige und sagen, ja, wer ist das denn? Dann sagt das Volk, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Also noch herrscht ein bisschen Verwirrung, dass man nicht so richtig weiß, ist Jesus jetzt der Messias oder ist er ein König oder ist er ein Prophet? Also ein bisschen ist da schon noch große Verunsicherung im Volk. Ja, das ist einfach, um den Text ein bisschen vom Hintergrund her noch besser zu verstehen. Und jetzt wollen wir einfach mal einsteigen in diese Geschichte. Also die Karwoche beginnt, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Das ist diese Woche, in der Jesus viel erleiden wird, in der er verurteilt werden wird, schließlich am Kreuz hingerichtet. Aber als erstes Ereignis dieser Woche ist eben dieser Einzug nach Jerusalem. Und ich weiß nicht, was ihr damit verbindet, mit diesem Fest, weil das ja so ein Fest ist, das wirklich in dieser großen Spannung steht. Auf der einen Seite ist es eine große Freude, ist es ein Tag des Jubels, ist es ein Tag des Heils. Auf der anderen Seite steht ja bei uns immer schon so im Hintergrund Karfreitag. Und es will die Freude eigentlich trüben. Wir denken am Palmsonntag fast noch mehr an Karfreitag und vielleicht lassen wir uns gar nicht so sehr auf diesen Jubel ein. Mir geht es zumindest so, weil ich weiß ja einfach, dass das Volk, das jetzt noch ruft, in Kürze eben Jesu Tod fordern wird. Und deswegen hat diese Geschichte einfach auch so einen bitteren Beigeschmack. Aber es ist gut, sich einfach mal nur auf diese Situation einzulassen, ohne den Karfreitag im Hintergrund. Die Leute sind viele in der Stadt, sie feiern das Passafest, sie wollen feiern, dass sie aus Ägypten befreit worden waren und mit dieser Befreiung in der Geschichte war auch die Hoffnung, dass Gott sie auch weiterhin befreien würde. Und deswegen war einfach diese Hoffnung auch so groß in Jesus. Das Land war von den Römern besetzt, niemand war da, der helfen könnte, niemand war den Römern gewachsen. Befreiung, Freiheit, es wäre doch so schön. Und da war dieser Jesus da und er hat gepredigt und er hat Wunder getan und er hat Dämonen ausgetrieben. Und die Menschen dachten, Mensch, dieser Jesus kann uns diese Freiheit bringen. Dieser Wunsch nach Freiheit, diese Sehnsucht nach Freiheit. Ich denke, was wir lernen können von diesen Menschen damals ist, dass es gut ist, sich nach Freiheit zu sehnen, da wo man selber gebunden ist, da wo man selber nicht klarkommt, da wo man selber irgendwelche Situationen erlebt, wo man selber keine Hoffnung sieht, trotzdem die Hoffnung zu behalten. Die Menschen hatten Hoffnung, obwohl die Übermacht, die römische Übermacht so stark war. Und dann kommt Jesus und sie denken, jawohl, Jesus kann uns helfen. Und Jesus hat geholfen. Er hat natürlich auf eine andere Weise geholfen, aber er hat auf eine Art geholfen, die darüber hinausging, was Menschen wollten. Mir geht es einfach darum, die Menschen hatten Hoffnung und wir wollen unsere Hoffnung nicht verlieren. Da, wo du in festgefahrenen Strukturen steckst, wo du irgendwas hast, wo du keine Lösung siehst, verliere die Hoffnung nicht. Politisch Hoffnung nicht verlieren. Das äußert sich ja darin, zum Beispiel, dass wir viel beten. Wir beten für Russland, wir beten für die Ukraine, wir beten für den Nahen Osten, wir beten für unsere Regierung. Wir müssten nicht beten, wenn wir nicht Hoffnung hätten, dass der Gott, dem wir glauben, auch diese Situationen verändern kann. Ich fand es ganz spannend. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört im FAZ-Podcast mit Rüdiger von Fritsch. Ich weiß nicht, wer den schon mal gehört hat. Rüdiger von Fritsch war Botschafter der Bundesregierung in Moskau von 2014 bis 2019. Schreibt eine ganze Menge Bücher auch, ist immer noch total dran und er ist Christ. Das finde ich total interessant. Ich hatte ein Interview gehört, wo das deutlich rauskam, dass er eben zwar ein Top-Diplomat ist, aber dass er auch Christ ist. Und er wurde eben gefragt nach dem Tod von Alexej Nawalny, ob er denkt, dass sich jetzt in Russland noch irgendwas ändern könnte. Und dann hat er eine sehr überraschende Antwort gegeben, nämlich er meinte, wenn es einen Umsturz in Russland gibt, dann wird er aus einer Richtung kommen, mit der niemand rechnet. Und dann hat er den Vergleich gezogen, hat gesagt, das haben wir ja in der ehemaligen DDR gesehen. Viele Funktionäre haben anschließend gesagt, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Gebete und Kerzen. Auch da kam der Umsturz von der Seite, wo niemand auf dem Schirm hatte. Und er sagte dann eben, wir dürfen jetzt nicht in Hoffnungslosigkeit versinken, denn es wird was kommen, aber woher es kommt, das wissen wir noch nicht. Da dachte ich, Mensch, in diesen Worten, da klingt doch die Osterhoffnung mit, da klingt doch die Hoffnung mit, dass keine Situation hoffnungslos ist, sondern dass Jesus alles verändern kann. Und deswegen beten wir ja auch. Ich denke, viele von uns beten ja, weil die Situation in der Welt einfach so katastrophal ist und weil so viele Menschen leiden. Jesus bringt Hoffnung. Er kann tatsächlich auch politische Hoffnung bringen, aber für die meisten von uns ist es ja wirklich auch die persönliche Hoffnung. Da gibt es vielleicht Punkte in deiner Familie, in deiner Gesundheit. Es gibt vielleicht eine Sache, mit der du kämpfst, von der kein Mensch irgendetwas weiß. Wo Jesus ist, ist Hoffnung. Wo Jesus kommt, da kann sich was verändern. Jesus wird empfangen als König, weil Menschen wissen, er kann Dinge verändern und er tut es ja auch. Er tut es natürlich ganz anders, er offenbart sich ganz anders auf eine Art und Weise, die jedermann verwirrt hat, aber letztendlich hat sich durch den Tod Jesus alles geändert. Er ist König, er bleibt König und auf ihn wollen wir unsere Hoffnung setzen. Das Zweite, was ich in dieser Predigt super finde, ist, dass Jesus kommt als König, aber dass er in Sanftmut kommt. Das ist ja die große Frage, warum reitet Jesus auf einem Esel nach Jerusalem ein? Und die Antwort, die Matthäus ja gibt, ist, er sagt, ja, Sacharja 9, Vers 9, muss erfüllt werden. Und wenn wir diese Stelle in Sacharja 9, Vers 9 mal ganz im Kontext lesen, also in Sacharja und nicht nur in den Worten, die Matthäus zitiert, ist der Text sogar noch ein bisschen länger und aus meiner Sicht noch schöner. Das geht nämlich da so. Sacharja schreibt, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, auf einem Jungen der Eselin. Dieser Vorspann, den Matthäus auslässt, den finde ich so cool. Frohlocke, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Frohlocke und jauchze, das bedeutet, wenn Jesus kommt, da ist eigentlich Ekstase. Also was, was wir uns jetzt hier bei uns nicht so vorstellen können, was angedeutet war in dem Video, das du gezeigt hattest. Aber wenn Jesus kommt, da ist wirklich Jubel und Jauchzen und große Freude. Das ist angesagt, weil der König kommt. Er ist ein Gerechter und ein Retter, er ist demütig und reitet auf einem Esel. In der Antike, da war es ja so, das wissen einige von euch, bei den Römern war das so, bei Alexander dem Großen war das so, da ritten die Herrscher auf hohem Ross. Und sie waren umgeben von ihrem Heer und sie nahmen dann eben die Städte ein, die sie besiegt hatten oder die sie belagert hatten, und nahmen sie ein, eben hoch zu Ross. Auf einem Pferd kam man in die Städte hinein. Und dieses sprichwörtliche hoch zu Ross, das zeigt ja die innere Gesinnung, die man dann auch hat. Und es ist diese Gesinnung, genau diese Gesinnung, der sich Jesus bewusst widersetzt. Er vermeidet jedes Machtgehabe. Jesus wählt einen Esel aus, ein graues Tier. Unscheinbar, geringe Körperhöhe, genau das Gegenteil von einem tollen Schlachtross. Und was Jesus wirklich damit zeigt, ist, dass er nicht kommt, um sich irgendetwas mit Gewalt zu nehmen, dass er nicht kommt als ein Sieger, der Menschen unterwirft, dass er kommt mit einer großen Einladung, Mensch, hier bin ich auf meinem Esel, ich komme kaum vorwärts, weil dieses Viech so störrisch ist, aber deswegen bin ich langsam genug, dass ihr hinter mir hergehen könnt, ihr könnt euch mir anschließen, ich will dein König sein, komm doch bitte mit. Jesus, der König auf dem Esel, ein dienender König. Im Alten Testament wurde den Königen oft gesagt, sie sollten wie Hirten sein. Könige sollten sein wie Hirten. Sie sollten das Volk leiten, sie sollten es versorgen, sie sollten es schützen, verbinden und pflegen. Sie sollten zum Wohle der Menschen regieren und nicht auf ihren eigenen Vorteil bedacht sein. Und genau so ein Hirtenkönig ist eben Jesus. Er kommt in Frieden und in guter Absicht. Er sagt, niemand braucht Angst vor mir zu haben, schließt sich mir an. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sanftmütig. Jesus ist sanftmütig. Ich habe eine ganz spannende Definition gefunden, die lese ich euch jetzt auch zweimal vor. Einmal, dass ihr sie mal hört, die ist aus einem Wörterbuch. Was ist Sanftmut? Sanftmut ist eine ruhige, geduldige, wohlwollende und ausgeglichene Gesinnung, die einen Menschen selbst bei Kränkungen nicht in Zorn geraten lässt. Sanftmütig ist, wer besonnen reagiert, auch in angespannten Situationen. Und jetzt stellt euch Jesus vor in der Karwoche, was alles vor ihm liegt. Er weiß, was kommt. Er kommt nach Jerusalem, um zu sterben. Was alles auf ihn einstürzen wird, was er alles erleiden wird. Und wenn ich mir Jesus vorstelle und dann das nochmal durchlese, dann bin ich wirklich beeindruckt. Jesus, sanftmütig, mit einer ruhigen, geduldigen, wohlwollenden und ausgeglichenen Gesinnung, die Menschen, die den Menschen selbst trotz Kränkungen nicht in Zorn geraten lässt. Er reagiert besonnen, auch in dieser angespannten Situation. Und es ist ja wunderbar, dass wir diesem König folgen dürfen, der so sanftmütig ist, so geduldig, so wohlwollend, so ausgeglichen. Jesus hat ja selber mal gesagt in Matthäus 11, Vers 28, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Als dieser sanftmütige König lädt er ein, wenn du unruhig bist, dann findest du Ruhe bei ihm. Wenn du aufgewühlt bist, wenn du durcheinander bist, wenn du gestresst bist, dann findest du bei ihm Ruhe. Wenn du tief beschämt bist, wenn du dich schuldig fühlst, dann sagt Jesus, der Sanftmütige, zu dir, hey, es ist schön, dass du da bist bei mir, findest du Ruhe für deine Seele. Jesus kommt in die Stadt, er reitet auf einem Esel, zeigt seine Sanftmut und bis heute kommt Jesus auf diese Weise. Er unterwirft dich nicht, er lädt dich ein, er will dich nicht besiegen, er will dein Herz gewinnen, er will nicht mit äußerem Prunk protzen, sondern er will mit seiner Liebe locken. Und du darfst kommen und dich ihm anschließen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Jesus löst großen Jubel aus. Jesus kommt ja in friedlicher Absicht. Die Leute sehen das, die Leute freuen sich. Sie brechen in Jubeln aus. Sie geleiten ihn als König in die Stadt hinein. Und natürlich kommt das Kreuzige ihn an Karfreitag. Das haben wir alle so im Hinterkopf. Aber mir ist bei der Vorbereitung, beim Studieren von einem Kommentar, ist mir ein ganz neuer Gedanke gekommen, der meine Gefühle in Bezug auf diesen Jubel und dieses Kreuzige ihn nochmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat und der mich sehr motiviert hat. Weil normalerweise denken wir, ja, jetzt wird gejubelt, aber an Karfreitag, da hat sich's ausgejubelt, da werden sie den Tod fordern von Jesus. Und deswegen nimmt man vielleicht diese Freude und diesen Jubel und die Anbetung der Menschen am Palmsonntag gar nicht so richtig ernst und denkt, ja, das ist ja alles oberflächlich, ist ja alles nicht so toll. Auf der einen Seite muss ich sehen, Jesus nimmt es ja ernst. Jesus badet in der Menge und Jesus lässt sich als König verehren und er nimmt es dankbar an, was die Menschen bringen. Aber der Satz, der mich jetzt so durcheinander gebracht hat, ich lese ihn euch mal sinngemäß vor, weil ich habe ihn jetzt heute Morgen nicht mehr genau nachgelesen in diesem Buch, aber der ging ungefähr so: Der Jubel, mit dem Jesus hier empfangen und gefeiert wird, der ebbt bis zum heutigen Tag nicht ab. Der Jubel, mit dem Jesus hier in dieser Geschichte empfangen und gefeiert wird, der ebbt bis zum heutigen Tag nicht ab. Und dann ging es so ein bisschen weiter und dann ging der Gedanke so weiter, sinngemäß wieder, Theologen schreiben immer ein bisschen schlauer als ich, Karfreitag war nur eine kleine Delle in der Anbetung Jesu. Karfreitag war eine kleine Delle in der Anbetung Jesus. Jesus wurde hier gefeiert. Natürlich, da kam die Karwoche, da kam Karfreitag, das große Kreuzige ihn, aber das war nur eine Delle, das war nur eine kleine Episode in Gottes Geschichte, dramatisch. Natürlich war es dramatisch, aber es war notwendig, damit der Plan Gottes zur Erlösung Wirklichkeit werden konnte. Es war eine tragische Zeit, aber nach Jesu Auferstehung geht der Jubel sofort wieder los. Jesus hat Tod und Teufel besiegt, er ist durch die Auferstehung von Gott bestätigt. Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Der Jubel geht wirklich weiter nach Ostern. Der Jubel, der hier beginnt, geht nachher weiter. Und in der Apostelgeschichte lesen wir ja von der ersten Gemeinde. Und ich bin mir sicher, dass in dieser Gemeinde, unter diesen vielen Leuten, die in Apostelgeschichte 2 getauft wurden, die der Gemeinde hinzugetan wurden, dass da mit Sicherheit viele dabei waren, die auch an Karfreitag in der Menge standen und geschrien haben, Kreuzige, Kreuzige ihn. Dass viele dabei waren, die schuldig geworden waren an Jesus, viele dabei waren, die so mankelmütig waren, dass sie erst Hosianna geschrien hatten und dann Kreuzige ihn geschrien hatten, aber nach der Auferstehung wieder zurückkamen, ihre Schuld vergeben bekamen und jetzt bei denen waren, die sich eben mit großer Freude und einmütig im Tempel trafen und Jesus anbeteten. Und der Jubel geht wirklich weiter bis heute. Jesus, der König, wird in der ganzen Welt verehrt, auf jedem Kontinent mittlerweile, in jedem Land mittlerweile, überall, wo sich die Botschaft von Jesus ausbreitet, ist dieser Jubel zu hören. In OMF hören wir ja viel davon. Da hören wir davon, wenn Studierende in Vietnam zum Glauben kommen, wenn in Taiwan Prostituierte Jesu Liebe kennenlernen, wenn Arme in den Slums von Manila Jesu Barmherzigkeit erfahren, dann hören wir diesen Jubel, dann hören wir Dankbarkeit und Freude. Jesus zieht nach Jerusalem ein, die Menschen freuen sich, Jesus ist auch heute hier mitten unter uns. Er will in unser Leben einziehen, in dein Leben einziehen. Und unser Leben darf genauso wie damals von Freude bestimmt sein. Trotz Passionszeit oder wahrscheinlich erst recht wegen der Passionszeit. Jesus löst großen Jubel aus, auch in dir. Amen. Ja, lasst uns noch miteinander beten. Jesus, du bist unser König, du bist unser Retter, du bist der Sanftmütige. Danke, dass wir dich so kennenlernen durften. Danke, dass du dich so offenbarst. Danke für diese besondere Woche, die vor uns liegt, mit diesen hohen Feiertagen, mit dieser Erinnerung an den Wendepunkt der Geschichte. Ich bete, Herr, dass du jedem von uns Dankbarkeit und Freude schenkst über das, was du getan hast, damit wir mit reinem Herzen und unbelastetem Gewissen vor dir leben können. Und ich bete, dass du auch in viele Herzen einkehrst mit deiner Sanftmut. Heute, wenn der letzte Tag ist vom Ostergarten her, sprich zu den Menschen, damit im Vogelsberg Freude entsteht, dass Menschen dich anbeten. Wir beten, dass du in Deutschland auch Großes tust, aber auch weltweit. Ich brauche uns dazu und auch Familie Schmidt, die wir nach Kambodscha ausgesendet haben, dass auch dort Menschen die Freude kennenlernen über den sanftmütigen König, der zu ihnen kommt. Amen. Danke, Herr, dass wir das feiern können. Deine Liebe, Herr, so groß. Wir können sie kaum fassen und doch ist sie da. Danke, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir erlöst sind. Danke, dass wir Freude haben. Danke, dass unser Gewissen uns nicht belasten muss, weil du alles getragen hast. Es war dir nicht so schwer. So danke ich dir dafür, Herr, dass du mit uns in die neue Woche gehst und uns bewegt. Wahrscheinlich vieles, jeden Einzelnen. Und das wollen wir alles in das Gebet packen, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.